Morgen, Gregi.
Guten Morgen, Lori.
Heute besprechen wir einen hochaktuellen Entscheid vom Zürcher Zwangsmassnahmengericht. Es ist gegangen um die Hausdurchsuchung beim Finanzjournalist Lukas Hässig, also Inside Paradeplatz. Dort hat man gestützt auf Artikel 47 vom Bankengesetz. Ist man am Ermitteln wegen Verdacht auf Verletzung vom Bankgeheimnis. Das geht zurück auf unseren schon viel besprochenen Vinzenz Raiffeisen-Case. Das ZMG hat jetzt entschieden und hat das Entsiegelungsgesuch von der Staatsanwaltschaft abgewiesen. Im Zentrum stehen ganz brisante Fragen, wie weit reicht der Quellenschutz in einem Strafverfahren, wen liegt ein hinreichender Tatverdacht für eine Entsiegelung vor und wie wird Medienfreiheit gegen das Bankgeheimnis abgewogen. Was ist schon deine erste Reaktion auf den Entscheid?
Ja, die erste Reaktion war, wow, dass es offenbar wegen Tatverdacht verneint worden ist. Und das ist doch, hat doch eher Seltenheitswert in unserer Entsiegelungslandschaft, wo wir uns bewegen.
Also vielleicht da schnell die Grundlage für die, die unsere vielen Podcasts zum Vinzenz nicht kennen. Also der Hässig hat 2016 recherchiert und publiziert Erkenntnisse von Banktransaktionen. Und die haben dann später die Strafverfolgung und die erstinstanzliche Verurteilung von Pierin Vinzenz ausgelöst. Es war dann, glaube ich, so gewesen, dass schon früh eine Bankgeheimnisverletzung im Raum gestanden ist. Die ist gegen Unbekannt geführt worden. Das ist zweimal sistiert worden, so viel mir ist. Zweimal hat die dritte Strafkammer vom Zürcher Obergericht die Sistierung aufgehoben und letztmalig mit klaren Worten, man soll jetzt endlich etwas machen und hat quasi die Zwangsmassnahmen wie die Hausdurchsuchung nachgelegt. Am 3. Juni 2025 ist dann zu dieser Hausdurchsuchung von der Redaktionsräumen auf Inside Paradeplatz gekommen.
Einfach nochmal zum Betonen, das hat absoluten Seltenheitswert, dass man in Redaktionsräumen geht und dort zwangsweise zu Durchsuchungen schreitet.
Also das letzte Mal vor 30 Jahren, wo die Bundesanwaltschaft bei der Sonntagszeitung einmarschiert ist und dort ist es gegangen um Waffendeals mit Algerien.
Also das ganze Setting ist bemerkenswert. Eine Staatsanwaltschaft, die zweimal sistiert, und wenn man jetzt den Entscheid, der uns ja vorliegend ist, vom ZMG anschaut, steht dort unter anderem auch, dass die Staatsanwaltschaft im Rahmen von einer Sistierungsverfügung sogar begründet hat, wir können sowieso nicht in Redaktionsräume durchsuchen. So ein Ermittlungsansatz scheitere auch an dem.
An der Verhältnismäßigkeit. Also das Abwägen zwischen Medienfreiheit und der Aufgabe der Medien und eben dieser Sondernorm, wo man ja Bankgeheimnis gesondert speziell schützt. Genau. Was ja auch schon sehr speziell ist.
Also Obergericht hat weder fürs eine noch fürs andere gehört gehabt. Und hat gesagt, ja gut, eben, es langt, geht doch jetzt sozusagen endlich rein. Und jetzt hat das Zwangsmassnahmengericht Zürich beides verworfen.
Genau, lass doch das im Detail anschauen. Also was prüft das Gericht in einem Entsiegelungsverfahren?
Also zu einem Entsiegelungsverfahren kommt es das erste Mal, wenn man nach einer Sicherstellung ein Siegelungsbegehren deponiert, und das Siegelungsbegehren langt nicht einfach nur «Ich will siegeln», sondern man muss sagen «Ich will siegeln, weil». Und das «weil» dort hinten dran muss man geltend machen, man darf schützenswerte Informationen nicht durchsuchen. Und wenn man das Siegelungsbegehren gültig gestellt hat, hat die Staatsanwaltschaft 20 Tage Zeit, um zu entscheiden, ob es zum Zwangsmassnahmengericht, zum zuständigen Kantonalen gelangen möchte und einen sogenannten Siegelungsantrag stellen. Das ist eine Verwirkungsfrist. Wenn Sie die 20 Tage nicht einhalten, müssen die sichergestellten Unterlagen und Informationen wieder rausgegeben werden.
Ich möchte gerade schnell aus dem Urteil vom 2. Juli 2025 zitieren. Im Entsiegelungsverfahren ist darüber zu entscheiden, ob die angerufenen Geheimhaltungsinteressen der weiteren strafprozessualen Verwendung durch die Gesuchstellerin entgegenstehen.
Kernfrage ist eigentlich, dürfen wir in schützenswerte Informationen einschauen. Und das Gericht tut sich vorfragenweise weitere Fragen stellen, aber nur im Zusammenhang mit dem gültigen Siegelungsbegehren stellt sich die Frage, besteht ein dringender Tatverdacht, besteht eine Beweiseignung und ein Deliktskonnex und ist es verhältnismäßig? Und wenn es all das bejaht, müssen Sie in einem weiteren Schritt darüber entscheiden, sind die geltend gemachten Geheimnisinteressen zu bejahen.
Du hast vorher gesagt, dass man den hinreichenden Tatverdacht verneint. Ist Seltenheitswert. Wie hoch ist denn die Schwelle für den hinreichenden Tatverdacht in einem Entsiegelungsverfahren?
Er ist deutlich geringer als bei einer grösseren Eingriffsintensität in die persönliche Freiheit, also insbesondere bei Haft. Und natürlich hat das auch ein einen Aspekt von fast einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Also es braucht ja sehr oft zuerst die durchsuchenden Geräte, um können untersuchen, lässt sich ein Tatverdacht erhärten. Also auch aus dem Grund tut man relativ geringe Anforderungen am Tatverdacht im Kontext eines Entsiegelungsverfahrens stellen.
Und in diesem konkreten Urteil ist eben ja jetzt die Problematik im Hintergrund, dass es geht um den Rückgriff auf einen einseitigen Bericht, den sogenannten Van Gogh-Bericht von der Bank Berg. Und da sagt jetzt ZMG, das genügt nicht, weil der Bericht ist unvollständig, in grossen Teil geschwärzt und vor allem nicht unabhängig. Ich zitiere aus dem Entscheid: So ist dem Gesuchsgegner insofern beizupflichten, als das gestützt auf einen über große Teile geschwärzten, nicht mit Beilagen auf Plausibilität überprüfbaren und insgesamt mit Blick auf dessen Entstehung kaum unabhängigen Untersuchungsbericht kein, auch nur ansatzweise hinreichender Tatverdacht gegen den Gesuchsgegner erstellt werden kann. Also ganz klare und deutliche Worte vom ZMG.
Ein klares Verdikt und da ist vielleicht wichtig zu wissen, eine substanzierte Strafanzeige wird oft dann zugelassen, um einen hinreichenden Tatverdacht zu bejahen. Das bedeutet aber immer, dass es natürlich auch Beilagen braucht zu einer Strafanzeige, die die Vorbringen und Behauptungen stützt. Das Gleiche ist bei einem Polizeirapport, dass einfach der Rapport von einem Polizist, der behauptet, sich einen Tatverdacht aufgrund dieser und dieser Umstände zu bejahen, muss natürlich auch mit Beilagen begleitet werden, um das können zu überprüfen. Dann sind die Anforderungen nicht besonders hoch. Aber wenn es sich erschöpft, wie da offenbar in Parteibehauptungen, die dann überdies noch teilweise geschwärzt sind, hat man als Zwangsmassnahmengericht doch eine sehr dürftige Grundlage, um darüber zu entscheiden, besteht ein hinreichender Tatverdacht oder nicht.
Was man hier oben muss sagen, es ist also genau angeschaut worden und man hat die Beweismittel, die vorgelegt worden sind, wie jetzt eben der Bericht, die hat man gewogen. Und das ist ja etwas, was man nicht immer erlebt. Und speziell ist ja auch, dass man da einer dritten Strafkammer vom Obergericht widerspricht damit.
Das finde ich sehr spannend. Dem Urteil ist zu entnehmen, wie du schon kurz erwähnt hast. Das Obergericht hat in dem Urteil festgehalten, es hätte ausreichend Verdachtsmomente, um den Gesuchsgegner als beschuldigte Person zu benennen und ein Verfahren gegen ihn zu führen. Und es ist auch ausreichend, um Zwangsmassnahmen wie eine Hausdurchsuchung in Betracht zu ziehen. Also fast schon eine Einladung oder eine Aufforderung an die Staatsanwaltschaft, jetzt zur Tat zu schreiten. Wohlgemerkt scheint das Obergericht nur der geschwärzte Van Gogh-Bericht als Grundlage gehabt zu haben. Also da siehst du mal, wie unpräzise unsere Wissenschaft ist, die wir da versuchen zu betreiben. Und da haben einfach zwei verschiedene Richter rein, können das völlig anders sehen.
Wobei man jetzt vielleicht relativieren muss sagen, dass wir in der dritten Strafkammer eigentlich eine Gerichtsschreiberjustiz haben, was nicht ganz unproblematisch ist, weil gerade im Strafprozessrecht, das ist eine gelebte Wissenschaft, eine gelebte Spielregel. Und wenn du das nicht wirklich mal, sagen wir, als Verteidiger und als Staatsanwalt wirklich erlebt hast und mit dieser Materie dir wirklich durchdringst, tagtäglich auf der Straße, ist es einfach auch unglaublich schwierig, das umfassend fundiert zu beurteilen. Also eigentlich wäre die dritte Strafkammer eigentlich die Speerspitze von unserem Rechtsstaat. Und dort müssten eigentlich erfahrene, langjährige, sehr mit der Strafprozessordnung vertraute Personen über solche Sachen urteilen.
Ich glaube einerseits nicht, dass das ein Fall ist, wo man die sicher herrschende Gerichtsschreiberjustiz muss gross thematisieren. Ich glaube, das ist ein Fall, wo mit einem klaren Augenmerk von der Richterin beachtet worden ist. Das ist nicht etwas, wo ihnen in einem Massengeschäft einfach durch die Lappen ist, sozusagen, dass sie den Kribbel darunter gesetzt haben. Das glaube ich in dem Fall nicht. Und man kann sich fragen, aber ich überlege das gerade beim Reden, dass es halt vielleicht auch verschiedene Aspekte sind, dass ein Obergericht, eine dritte Strafkammer, vielleicht noch ein bisschen eher in dubio pro duriore ist, wo es nicht um einen Abschluss von einem Verfahren geht und ein Entsiegelungsgericht oder ein Zwangsmassnahmengericht eine andere Perspektive hat und dass es dort dann halt vielleicht eine Schnittmenge gibt, wo sich widersprechende Urteile wie zulässig sind, ohne dass man jetzt da gerade als Ende vom Rechtsstaat denken muss.
Nein, es ist ja, es zeigt ja, dass der Rechtsstaat funktioniert. Weil eben selbst ein Zwangsmassnahmengericht ist ja in der Schweiz in der Lage, einem Obergericht zu widersprechen. Das ist sehr lobenswert. Aber bevor du zu einer Zwangsmassnahme schreitest, braucht es ja schon eine Interessenabwägung. Und in dem Fall ist eben die Medienfreiheit ein spezielles Gut, das da mit hinein spielt. Und der Tatvorwurf, ja, er ist gravierend, aber nicht besonders schlimm. Und da müsste ja doch auch das Obergericht in der Lage sein, so eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vorzunehmen und zu sagen, ist jetzt das wirklich ein Fall, wo sich eine Hausdurchsuchung von Redaktionsräumen geradezu aufdrängt? Also wir haben immerhin eine verfassungsrechtlich geschützte Funktion, nämlich Medienfreiheit.
Ja, ich denke, das kommt dann im Obiterdiktum, über das können wir jetzt sicher auch noch reden. Aber ich denke, die Rolle von einem Obergericht und die Rolle von einem Zwangsmassnahmengericht sind unterschiedliche. Und das muss nicht sein, weil das Obergericht etwas bejaht, was das Zwangsmassnahmengericht verneint, dass die auf völlig verschiedenen Planeten gelebt haben, sondern dass die einfach rein von der Rolle her verschiedene Brille aufgesetzt haben. Und insofern natürlich lobenswerte Anführungszeichen, dass das Zwangsmassnahmengericht dem Obergericht widerspricht, aber sie widerspricht ja, wie sie einen anderen Hut da hat.
Das sehe ich nicht ganz. Ich sehe den Punkt dort, wo du vorher sagst, nämlich der Relativität von einer Bewertung von einem Tatverdacht. Das ist etwas sehr Relatives. Wenn ist etwas tatverdächtig? Da hat jeder Mensch eine andere Wertung und in dem Fall sind einfach das ZMG und das Obergericht zu anderen Schlüssen gekommen. Aber ich sehe jetzt nicht, inwiefern die dritte Strafkammer da soll einen anderen Hut haben. Sondern es geht um eine Zwangsmassnahme. Und das Obergericht sagt klar, einem Staatsanwalt, der sagt, das ist nicht verhältnismäßig, sagt das Obergericht, hey, ihr müsst. Sonst sind ihr noch im Raum von einer Begünstigung. Das ist nicht einfach eine andere Brille kriege.
Fairerweise muss man sagen, uns liegt nur das Urteil vom Zwangsmassnahmengericht vor. Wir zitieren aus dem und ziehen unsere Schlüsse, was das Obergericht gemeint hat, was die Staatsanwaltschaft gemeint hat. Wir kennen die genaue Argumentationsgrundlage nicht. Darum möchte ich dort schon den Vorbehalt machen.
Gut, ich möchte schnell zu der konkreten Interessenabwägung, die das Bezirksgericht Zürich, Zwangsmassnahmengericht, vorgenommen hat, schnell aus dem Entscheid zitieren. Davon auszugehen, dass eine Strafverfolgung höher oder vorrangiger zu werten sei als eine pflichtbewusste Berufsausübung, mithin die berechtigte Information der Öffentlichkeit über mutmaßlich weitreichende Gesetzesverstöße in der Finanzwelt, wäre offenkundig falsch. Also da sagt ja das ZMG klar, selbst wenn man von einem hinreichenden Tatverdacht ausgehen würde, wäre die Interessenabwägung klar für den Quellenschutz.
Ich denke, spannende an dieser ergänzenden Begründung ist erstens, sie wäre nicht notwendig gewesen. Man hätte es voran können abhaken. Kein hinreichender Tatverdacht. Ja. Und somit, also da hat man sich berufen gefühlt, einen Pflock einzuschlagen und auch weitergehend zu argumentieren. Und was dort spannend ist, es gibt eine Analogie zum, kann sich ein Anwalt, der selber beschuldigte Person ist, auf Zeugnisverweigerungsrecht berufen für den Geheimnisschutz. Und das wird ja verneint. Und das Zwangsmassnahmengericht sagt, ja, das kann man eigentlich schon auch auf die Frage vom Quellenschutz als Zeugnisverweigerungsrecht analog anwenden, aber das könnte im Ergebnis da nicht Richtigkeit haben. Da müssen wir gegen den Gesetzeswortlaut argumentieren, sonst würde der Quellenschutz ein wesentlicher Bestandteil oder eine Grundlage entzogen werden. Dass sich eine Journalistin, ein Journalist, kann in ein Spannungsfeld, jetzt unabhängig von dem Fall Inside Paradeplatz, in ein Spannungsfeld begeben, wo es heikel wird, dass eine Journalistin, ein Journalist zu viel Angst hat, selber in ein Strafverfahren zu kommen und sich dann nicht mehr auf den Quellenschutz berufen können, würde die Möglichkeiten von der vierten Gewalt entscheidend beschneiden.
Mhm. Also ich zitiere aus dem Urteil. Er kann sich somit grundsätzlich auf das Zeugnisverweigerungsrecht gemäß Artikel 172 Absatz 1 StPO berufen. Eine Durchbrechung seines Quellenschutzes infolge der gesetzlich abschließend normierten Tatbestände fällt vorliegend mangels Vorliegen eines solchen außer Betracht. Was bedeutet jetzt das Urteil für künftige Verfahren?
Man hat es ja auch schon gehört munkeln. Ich glaube, du hast es ja auch mit dem Lukas Hässig besprochen gehabt, dass es teilweise, gerade bei Schweizer Medien, eine gewisse Hemmung ist, ein Leak mitzutragen oder einem Leak mitzuschaffen. Es gibt teilweise so Kollektiv, also internationale Kollektiv von Journalistinnen und Journalisten, dass man da gehemmt ist, gerade weil das Bankgesetz zum Beispiel beim Bankgesetz auf Dritte ausgeweitet worden ist, Strafbarkeit. Und das schützt natürlich den Quellenschutz und das schützt die journalistische Freiheit und das schützt die wichtige Rolle der Medien als vierte Gewalt. Aber natürlich, wir haben da nur in Anführungszeichen einen erstinstanzlichen Entscheid. Wird es natürlich spannend, ob das weitergezogen wird, ob die Staatsanwaltschaft weitermacht. Was meinst
du? Also ich kann mir das fast nicht vorstellen, weil die haben ja zweimal schon sistiert. Die sind ja der Meinung, es ist zu wenig. Die haben ein bisschen Kontrakür müssen eröffnen. Und mir hat der Lukas auch gesagt, die haben vorher nicht nichts gemacht. Also die haben zahlreiche Personen befragt. Die haben schon versucht, dieser Bankgeheimnisverletzung auf den Grund zu gehen. Und die haben einfach gesagt, für Zwangsmassnahmen ist der hinreichende Tatverdacht nicht gegeben. Und vor allem auch nicht gegen den Gegenseitparadeplatz, gegen den Lukas Hässig. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das weiterzieht. Und die nächste Frage, Anschlussfrage, sind jetzt da Privatkläger, werden die jetzt legitimiert, um gegen das Urteil, dass das Bundesgericht zu ziehen?
Nein, sind sie nicht. Sie sind legitimiert, sie zweimal diese Stierung zu bekämpfen. Zweimal haben sie gewonnen. Jetzt kommt es in ein Entzieglungsverfahren, wo sie nicht Partei sind, wo sie kein Parteirecht haben, keine Möglichkeit haben, mit Beschwerden, also Irrtum vorbehalten, mit Beschwerden ans Bundesgericht zu gehen. Und somit sind sie natürlich jetzt ein bisschen ausgespielt worden. Außer die Staatsanwaltschaft nimmt sozusagen auch das Interesse der Privatklägerschaft wahr und sagt einfach, um das Verfahren jetzt um einen klaren und finalen Abschluss zu bringen, wenn wir jetzt das am Lausanne vorlegen.
Findest du, das ist ein gesetzgeberisches Versäumnis, dass du als Privatkläger nicht reingrätschen kannst, weil es ist ja dann schon eine zentrale Schaltstelle in einem Strafverfahren?
Also gesetzgeberisches Versäumnis hin oder her, so steht es nun mal im Gesetz und es gibt kein Parteirecht und zumindest aus einer Verteidigerperspektive aus Optik aus finde ich das alles andere als ein Versäumnis, sondern eine sehr zutreffende Regel.
Ja, ich habe es aber auch schon als Privatkläger, ist mir Ähnliches passiert, dass du das gar nicht recht mitbekommst und eben nichts dazu kannst sagen und dann quasi eben für den zentralen Beweis verlustig gehst, ohne dass du es zur Disposition stellen kannst. Also, das ist sicher etwas, was man diskutieren kann, aber eben, je mehr Player man bei mehr Diskussionen lässt, mitreden, desto uferloser wird es.
Was gerade bei der ganzen Siglingsgeschichte doch delikat wäre, wenn man dort noch mehr Parteien zulässt, um das Verfahren noch mehr in die Länge zu ziehen.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und dich inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Dort findet sich eine Vielzahl von weiteren spannenden Episoden. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast bewertest und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Denn auf dem Weg als Anwältin ist ein gemeinsamer Weg. Dazu gehören verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven. Also, danke fürs Einschalten und bis bald.